ausreichende Alternative zu embryonalen Stammzellen. Herr Professor Greil ist gleichzeitig Mitglied des Ethikkomitees in Wien. Er forscht zu diesem Thema, hat dazu ein eigenes Labor und ist diesbezüglich ein anerkannter Kliniker und Forscher zu diesem Thema. Herr Professor Greil, bitte.
Also nochmal guten Tag und danke für Ihre Geduld beim Zustandekommen der Einleitung. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist in den letzten Jahren zu einer dramatischen Entwicklung in der Biotechnologie gekommen, die im Wesentlichen auf drei Fortschritten basiert. Das ist zum einen die Entzifferung des genetischen Codes, zum zweiten die Möglichkeit der molekularbiologischen Intervention in die Keimbahn und zum dritten die Möglichkeit, auf das Repopulationspotenzial und auch auf das Reifungspotenzial von Stammzellen zurückzugreifen. Diese Entwicklungen sind fast simultan und sie haben einen hochgradigen Synergismus-Effekt. Daraus resultiert eine extrem übersteigerte und sehr hohe Erwartung an den medizinischen, naturwissenschaftlichen, aber auch ökonomischen und biotechnologischen Fortschritt. Dem steht auf der anderen Seite eine beträchtliche Angst gegenüber, dass es zu einem Tabubruch kommen kann und dass es zu einem unveräußerlichen Bruch des Selbstbildnisses der Menschen, aber auch der Würde des Menschen kommen könnte. In diesem Spannungsfeld haben die meisten Regierungen in Europa Bioethikkommissionen eingesetzt, in der Hoffnung, dass sie an Experten delegieren können, was sie selbst nicht entscheiden können oder wollen. Nicht ohne dabei zu vergessen, diesen Bioethikkommissionen auch den Auftrag mitzugeben, dass sie in ihren Entscheidungen eine möglichst wirtschaftsfreundliche Haltung einnehmen sollten. Eine solche Vorgangsweise übersieht die Notwendigkeit, dass eine solche Entscheidung, ein solches Pro und Contra nur auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene getroffen werden kann und nicht auf einer individuellen Ebene. Trotzdem denke ich, dass die Auseinandersetzungen, die im Rahmen des Spannungsfeldes Politik auf der einen Seite, Gesellschaft, Wissenschaft auf der anderen Seite entstanden sind, sehr fruchtbar sind und wichtige Auswirkungen auf die Zukunft haben werden. Ich möchte einige ganz wenige Aspekte für die Einleitung voranstellen, weil ich glaube, dass wir uns damit in der Zukunft intensiver beschäftigen werden müssen. Ich glaube, es ist im Rahmen dieser Diskussion klar geworden, dass die Naturwissenschaft und die Medizin einen zentralen Führungsanspruch im gesellschaftlichen Wertediskurs stellen. Dass es eine drastische Veränderung in der Zusammenwirkung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft gibt, wenn wir in Österreich bedenken, dass die Freiheit der Wissenschaft Verfassungsrang hat, nicht aber etwa die Menschenwürde einen automatischen, vorgegebenen, direkt ableitbaren Verfassungsrang hätte. Es ist klar geworden, dass die Ökonomie und die gesellschaftliche Prosperität zum derzeitigen Zeitpunkt zum Teil als dominant über den individuellen Anspruch auf Autonomie und auch auf den Besitz etwa von Wissen und den daraus sich ableitenden Konsequenzen angesehen wird und dass dieser ökonomische Anspruch einen ganz wesentlichen Aspekt im Hinblick auf die Standortdiskussion nicht nur in einem Land oder in einem Kontinent, sondern zwischen den Kontinenten hat. Es ist ebenfalls klar geworden, dass wir von der universitären Forschung und individuellen Forschern nicht mehr unbedingt eine autonome Stellungnahme, eine autonome Position erwarten können. Die Breite und Unabhängigkeit der naturwissenschaftlichen Diskussion ist verengt, gerade wenn Sie das im Bereich der Stammzellforschung betrachten, weil die Anzahl der Forscher, die Zugang in dieser frühen Phase der Entwicklung zum Wissen selbst hat, äußerst gering ist und dem auf der anderen Seite ein sehr hohes ökonomisches Erwartungspotenzial gegenübersteht, es zunehmend auch zu einer Verschmelzung der Eigeninteressen der Wissenschaftler mit ökonomischen Interessen im Rahmen der Privatisierungen kommt. Ein weiterer Aspekt, den man bedenken muss, ist die Absenz der Geisteswissenschaft und auch der Religionen in der Debatte. Wir erleben sie vorwiegend, den Eintritt der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, aber auch der Religionen in diesen Diskussionsprozess als einen reaktiven und damit von der Gesellschaft als restriktiv empfundenen Schritt und Prozess, während im Gegensatz dazu die Naturwissenschaft als innovativ neue Fakten und neue Aussichten schaffend gilt. Es wäre wünschenswert, wenn die geisteswissenschaftlichen Disziplinen prospektiv sich mehr mit der Zukunft der Gesellschaft und der Naturwissenschaft beschäftigen würden. Es würde wahrscheinlich ihre Akzeptanz erhöhen. Der positivste Aspekt in meinen Augen ist die Tatsache, dass es offensichtlich eine Affizierbarkeit der Gesellschaft für eine leidenschaftliche ethische Debatte geben kann. Und ein wesentlicher Punkt, den man ebenfalls berücksichtigen muss, ist die Tatsache, dass die Diskussionen, die wir haben, durch die Universalität von Naturwissenschaft und Medizin zum einen, aber auch durch die Universalität der Ökonomie auf der anderen Seite gekennzeichnet sind und dass damit eine gewisse Gefahr besteht, dass die Lokalgebundenheit unserer Kultur, auch unserer Tradition, hier in einen Konflikt kommen kann und auch verschiedene Kulturen untereinander in Konflikte kommen können. Ich möchte, dass einige dieser Aspekte ganz kurz anhand des Standes der europäischen Debatte klar machen. Wir sehen hier beispielsweise mit Stand März dieses Jahres sind in Europa generell auf europäischer Basis verboten die Keimbahnintervention, das reproduktive Klonieren und die Herstellung von Embryonen zum Zwecke der Forschung inklusive nuklearer Kerntransfertechniken. Erlaubt im Rahmen der Förderung durch das 6. EU-Rahmenprogramm die Verwendung von embryonalen Stammzellen aus Banken oder in Kulturen vor Stichdatum. Im Gegensatz dazu Moratorium für die neue Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus überzähligen Embryonen. Und dieses Moratorium soll gelten bis zum 31.12.2003 und bis dahin wird eine generellere Entscheidung getroffen werden. Wenn Sie diese sozusagen generellen auf EU-Ebene geltenden Regeln niederbrechen, auf die Frage, wie das auf den individuellen nationalen Ebenen aussieht, dann sehen Sie, die Herstellung embryonaler Stammzellen aus überzähligen Embryonen ist unter bestimmten Bedingungen etwa in Finnland, Griechenland, Niederlanden etc. erlaubt. Sie sehen eine spezielle Situation in Deutschland, wo der Import dieser Zelllinien erlaubt ist und im Gegensatz dazu die Herstellung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erlaubt ist. Ähnliche Situation in Österreich, wo kein explizites Verbot für den Import und die Verwendung der Stammzellen embryonaler Herkunft besteht, sehr wohl aber für die Herstellung. Und Sie sehen keine spezifische Legislation, jedenfalls nach dem Bericht der Europäischen Union mit Stand März dieses Jahres in Belgien, Italien, Luxemburg und Portugal. Nun, ich denke, wenn Ethik ein Verhandlungsprozess zwischen verschiedenen Werten, das von Individuen gegeneinander, aber auch von Individuen gegen Gesellschaft ist, dann ist ein solcher Entscheidungsprozess auch an ein adäquates Wissen gebunden und es kann hilfreich sein, zur Frage zurückzukehren, über welche Kosten-Nutzen-Relationen reden wir überhaupt, wenn wir über embryonale oder adulte Stammzellen sprechen. Und ich möchte daher versuchen, im Nachfolgenden einige Fakten zu den Potenzialitäten der Adulten im Verhältnis zu den embryonalen Stammzellen darzustellen und zu klären, sind das tatsächliche Alternativen, kann man das eine durch das andere ersetzen, was sind die Chancen und Risiken. Ich möchte daher am Beginn über das Potenzial und die Schwierigkeiten im Umgang mit embryonalen Stammzellen sprechen, ganz kurz auf das Klonieren als eine Alternative zur Überwindung einiger dieser Schwierigkeiten eingehen, möchte Ihnen die Aussichten der adulten Stammzellen gegenüberstellen, insbesondere auch die Hinweise auf neu entdeckte Schwierigkeiten im Plastizitätsbeweis. Und ich möchte letzten Endes ganz kurz auf den Stand der praktischen Anwendungen und vor allem auf ethische Bias-Faktoren eingehen, bevor man ein Pro und Contra summatorisch ziehen kann. Ganz kurz nochmal zur Einleitung. Embryonale Stammzellen muss man sich im Gesamtkontext wie folgt vorstellen. Nach der Fusion von Ei- und Samenzellen entstehen normalerweise totipotente Zellen. Und solche totipotenten Zellen haben die Fähigkeit, einen gesamten Organismus herzustellen. Das heißt, die Plazenta ebenso herzustellen wie jede einzelne Zelle eines Organs des Körpers und den Gesamtkörper. Das ist das Charakteristikum einer totipotenten Zelle. Im Gegensatz dazu sprechen wir bei den meisten Stammzellen embryonaler Natur eigentlich von sogenannten pluripotenten Stammzellen, die aus der inneren Zellmasse der Zygote stammen können, die zum Teil aus der gonadalen Leiste stammen können und in einem Teil der Fälle auch aus Tumoren stammen können, sogenannten Teratokarzinomen des erwachsenen Menschen, die aus übrig gebliebenen embryonalen Zellen stammen und die man in der Kultur sozusagen in ihrer Karzinogenizität revertieren kann und zu normalen Zellen ausdifferenzieren kann. Das sind die drei Populationen sozusagen an embryonalen Zellen, die im Moment zur Verfügung stehen. Dabei sind diese Zellen charakteristischerweise pluripotent, das heißt, sie sind in der Lage, den Großteil von einzelnen Zellen oder Organen des menschlichen Organismus herzustellen. Sie können aber die Plazenta unter normalen Bedingungen nicht herstellen, unter artifiziellen Bedingungen sehr wohl. Und unter diesem Aspekt wird der individuelle Wert, der diesen embryonalen Stammzellen aus der inneren Masse zugeordnet wird, weltweit eben unterschiedlich gesehen, weil die Frage in die Wertigkeit des Embryos mit eingeht, ob auch tatsächlich eine Plazenta vorhanden ist, unter deren Schutz sozusagen der Embryo auch zu einem Wesen heranwachsen kann. Nun, neben der Fähigkeit, dass Stammzellen sich selbst erneuern können, dass sie sich ausdifferenzieren können, dass diese Selbsterneuerungsfähigkeit unlimitiert ist, als Charakteristik der embryonalen Stammzellen stehen dem eine Reihe von sogenannten Eigenschaften adulter Stammzellen gegenüber, die nicht totipotent oder pluripotent sind, sondern normalerweise multipotent sind. Und damit meint man, dass solche Stammzellen üblicherweise die Fähigkeit haben, ein eingeschränktes Potenzial an Ausreifung einzunehmen, also beispielsweise eine hämatopoetische Stammzelle die gesamte Blutbildung ersetzen kann. Man würde aber aufgrund der bisherigen Dogmata der Keimblattrestriktion annehmen, dass damit keine anderen Organe sozusagen hergestellt werden können. Und diese Stammzellen sind ganz unterschiedlich häufig, die Knochenmarks- und Blutstammzellen noch am häufigsten, über 10.000 solche Zellen gehen pro Tag in die periphere Blutbahn, obwohl sie im Knochenmark extrem selten sind, mit 1 zu 10.000 in etwa. Davon zu unterscheiden sind dann lokale Gewebstammzellen, die in fast allen Organen identifiziert sind, mit deutlich differenter in einer Frequenz, Dünndarm, Muskel, Nervenstammzellen etc. Nun, die dramatische Bewegung, die in dieses Feld gekommen ist, ist durch die Tatsache entstanden, dass das Evidenz aufgetaucht ist dafür, dass diese multipotenten Stammzellen nicht so restringiert in ihrer Keimblattableitung sind wie angenommen, sondern dass beispielsweise hämatopoetische Stammzellen andere Gewebe, wie etwa Lebergewebe, Nervengewebe etc. ausbilden können. Etwas, was man als Transdifferenzierung bezeichnet, also als Überschreiten der eigentlichen Restriktion der Keimbahnen. Alternativ wird angedacht, dass es eine Dedifferenzierung gibt, auch das bis vor kurzem unvorstellbar. Das heißt, dass ausgereifte Zellen die Fähigkeit erlangen, reprogrammiert zu werden und erneut zu Stammzellen sozusagen sich zurückzuentwickeln mit einem hohen Potenzial. Und der letzte Aspekt, der ebenfalls relativ neu ist, knapp 1,5 Jahre alt, ist die Erkenntnis, dass es möglicherweise eben auch ganz andere, bisher unbekannte Formen von Stammzellen aus dem Knochenmark geben könnte, die von vornherein multipotente, adulte Progenitorzellen sind und die diesen Formen von multipotenten bzw. pluripotenten Stammzellen, also embryonalen Stammzellen, extrem nahe kommen können. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich sozusagen die Kosten-Nutzen-Beurteilung ab. Nochmal ganz kurz, embryonale Stammzellen, Embryonen deriviert, unlimitiertes Wachstum dieser Zellen in der Kultur, Differenzierung in die meisten Zelltypen. Sie sehen, das ist diesen multipotenten adulten Progenitorzellen zum großen Teil ebenfalls zu eigen. Der Chromosomensatz ist stabil. Daraus wird normalerweise abgeleitet, dass diese Zellen nicht krebserregend sind. Ich möchte Ihnen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Diese Zellen können einen Beitrag zur Keimbahnentwicklung haben. Das heißt, wenn Sie embryonale Stammzellen in eine Blastozyste spritzen, dann bekommen Sie nicht nur eine vollkommene Chimäre eines im Nachwuchs, sondern diese Zellen können auch in die Hoden und in die Eierstöcke eingehen und Sie bekommen auf diese Art und Weise eine zelluläre Keimbahnintervention, wenn Sie das so definieren wollen, was zum derzeitigen Zeitpunkt kaum beachtet wird. Und über die genetische Modifikation ist wenig bekannt. Die embryonalen Stammzellen sind genetisch mit Sicherheit modifizierbar, das weiß man. Über die Modifizierbarkeit dieser Zellpopulation wissen wir noch sehr wenig. Nun, die ersten Ergebnisse, die zu extremen Erwartungshaltungen an embryonale Stammzellen geführt haben, sind an vor allem Nervenzellen gewonnen worden, im Rattenmodell durch Trennung des Myelons, des Rückenmarkes und entsprechende Implantation von embryonalen Stammzellen als Resultat davon Evidenz für die Produktion normaler erscheinender Myelinscheiden, zunächst ohne Nachweis, dass damit auch eine funktionelle Verbesserung der Lähmungserscheinungen verbunden wäre, aber eine hohe Erwartungshaltung an das Potenzial und in weiteren Schritten dann der Hinweis darauf und die Evidenzerbringung dafür, dass damit auch eine funktionelle Verbesserung partieller Natur im Rattenmyelon erreicht werden kann. Nun, das hat noch fast im selben Jahr zu diesen Aussichtspostulationen geführt und ich zitiere Ihnen hier aus den führenden Wissenschaftszeitungen: Diese Zellen sind in der Lage, sich in fast jedem Zelltyp des menschlichen Körpers zu entwickeln und sie könnten eines Tages in der Lage sein, eine unlimitierte Ressource für den Ersatz von krankhaften Geweben im Humansystem darzustellen. Im gleichen Jahr die amerikanische Akademie der Wissenschaften in der Beratung der Präsidentenkommission in den Vereinigten Staaten, ohne dass jemals zuvor wissenschaftlicher Vergleich von embryonalen Stammzellen mit adulten Stammzellen stattgefunden hätte, ein Statement, embryonale Stammzellen sind den adulten Stammzellen überlegen. Es gibt keine vergleichende Forschung zu diesem Thema und das ist die höchste Wissenschaftsgesellschaft der Vereinigten Staaten. Ebenfalls im selben Jahr postuliert, mehr als 100 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten leiden an Erkrankungen, die durch den Einsatz embryonaler Stammzellen verbessert werden könnten. Es ist in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten nicht absehbar, dass eine Erkrankung tatsächlich durch embryonale Stammzellen behandelt werden könnte und trotzdem sehen Sie eine Hochrechnung, die vorgibt, dass jeder zweite Amerikaner davon profitieren könnte. Und Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Erwartung des ökonomischen Nutzens und auf die Börsenkurse in der Biotechnologie haben wird. Wo sind nun tatsächliche Einsatzmöglichkeiten von embryonalen Stammzellen? Nun, das ist klar, dass man damit das Studium der Embryo und der Organogenese im Humansystem im Vergleich zu anderen Spezies betreiben kann und sicherlich wertvolle erkenntnistheoretische Untersuchungen durchführen kann. Es ist sehr leicht möglich und sehr wahrscheinlich, dass man durch das Studium der Entwicklung und Differenzierung embryonaler Stammzellen Signaltransduktionsereignisse charakterisieren kann, die zur Entwicklung von Wachstumsfaktoren und Medikamenten führen können, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Krankheiten eingesetzt werden könnten, ohne dass man embryonale Stammzellen, in denen die Erkenntnisse gewonnen wurden, auch physisch einsetzt. Es ist klar, dass die Auswirkung von oder die Austestung von Wirkstoffen auf Teratogenizität und Karzinogenizität im Sinne des Ersatzes von Tierversuchen an solchen embryonalen Stammzellen geplant wird. Es bestehen die Vorstellungen, dass man degenerierte Gewebe, wie sie etwa in der Bauchspeicheldrüse beim Diabetes oder im Gehirn beim Morbus Parkinson vorliegen könnten, durch Einsatz embryonaler Stammzellen wiederherstellen könnte. Dass man ganze Gewebe oder ganze Organe ersetzen könnte, nicht nur einzelne Zellen, was selbstverständlicherweise Bedeutung für die Tumorchirurgie beispielsweise haben könnte. Und dass man eine neue Form von Medikamenten entwickeln könnte, in dem embryonale Stammzellen als Shuttle, als Vehikel verwendet werden, die genetisch so modifiziert werden, dass man ein Medikament quasi durch eine Sonde, das sich selbst den Ort sucht, wo der Defekt besteht, auch an demjenigen Ort zum Einsatz kommt, wo das Medikament benötigt wird und auf diese Weise Nebenwirkungen vermindert werden könnten. Das sind Szenarien, die man sich vorstellen kann. Nun, welche Bedenken aus wissenschaftlicher Sicht, unabhängig von der ethischen Perspektive, stehen diesen Aspekten gegenüber? Und Sie sehen hier ein Modell, das am besten in diesem Zusammenhang untersucht ist. Das ist das Ratten-Parkinson-Modell, in dem chemisch ein Morbus Parkinson erzeugt wird. Und nun können Sie embryonale Stammzellen in das Gehirn einer solchen Ratte spritzen. Als Resultat davon kann man feststellen, dass in etwa der Hälfte der Mäuse eine Verbesserung von Eigenschaften des Morbus Parkinson oder von Krankheitseigenschaften des Morbus Parkinson eintritt. Was Sie aber ebenfalls feststellen können, ist, dass immerhin in 5 von 19 Tieren eine sogenannte Teratomformation stattfindet, also das hochgradige Ausdifferenzierungspotenzial dieser Zellen nicht in eine bestimmte Zellform, sondern in alle möglichen Zellformen des menschlichen Organismus zu einer Tumorbildung an der Inokulationsstelle führt. Und von diesen Mäusen musste immerhin ein Drittel getötet werden, noch bevor der Erfolg sozusagen der Parkinson-Therapie festgestellt werden konnte, aufgrund unannehmbarer Nebenwirkungen und Beschwerden sozusagen durch die Tumormanifestation. Wenn Sie in die Medline oder PubMed den Suchbegriff Teratom eingeben und embryonale Stammzelltherapie, werden Sie diese Publikation nicht finden. Dieses Ergebnis ist in einem einzigen Satz der Resultate erwähnt und findet sich weder im Titel noch im Abstrakt noch in der Diskussion. Nun, wenn Sie nun versuchen, tatsächlich das Reifungspotenzial solcher embryonaler Stammzellen zu verwenden, dann müssen Sie diese Tumorformation berücksichtigen. Und das, was scheinbar der Vorteil der embryonalen Stammzellen ist, dass sich nämlich in jede Zellform differenzieren können, ist gleichzeitig ihr Nachteil. Das heißt, Sie müssen in Wirklichkeit diese embryonalen Stammzellen in der Kulturschale vordifferenzieren, sodass sie möglichst weit ausgereift sind. Sie müssen dann diese vorgereiften embryonalen Stammzellen genetisch so modifizieren, dass sie eine ganz bestimmte Zellform mit hundertprozentiger Reinheit entdecken und anreichern können. Und Sie müssen dann die verschiedenen für die Herstellung eines Organs notwendigen Einzelzellpopulationen wiederum zusammenführen und anhand eines Scaffolds, einer Schablone, zu einem Organ bilden und in einen menschlichen Organismus zurückführen. Alleine diese Teilschritte machen Ihnen klar, wie schwierig das ist. Es ist derzeit unvorstellbar, dass Sie durch die Gabe alleine von embryonalen Stammzellen tatsächlich einen therapeutischen Erfolg haben würden. Nun, andere Lösungsansätze, die Sie hören werden, sind die Versuche, spontanes Tumorrisiko dadurch zu unterdrücken, dass man in solche embryonale Stammzellsysteme Suizidgene, also Selbstmordgene, einbaut, sodass die Möglichkeit besteht, im Falle einer malignen Entwicklung von außen etwa ein Medikament zuzuführen, das ein Selbstmordprogramm in den ursprünglichen embryonalen Stammzellen anregt, sodass diese Zellen zugrunde gehen. Das sehen Sie als eine Standardmethode angegeben, die man verwenden könnte. Faktum ist, dass es derzeit keinerlei Möglichkeit gibt, eine maligne Entartung innerhalb einer Zelle frühzeitig festzustellen. Sie können einen Tumor feststellen, aber nicht die ersten Schritte der malignen Entartung. Es ist derzeit vollkommen außer Sichtweite, sich vorzustellen, dass Sie eine Zelle so manipulieren können, dass sie selbstständig erkennt, dass sie maligne entartet und damit ein von außen gesetztes Zelltodesprogramm anwirft. Dafür kann man sich zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Ansatz vorstellen. Es ist unbekannt, an welcher Stelle des Organismus das Transformationsereignis in den Tumor auftreten würde. Und wir können nicht einmal für vollständig etablierte Tumoren frühzeitig erkennen, wo sie entstehen werden und sie in einem Stadium detektieren, das auch heilbar wäre. Voraussetzung für solche Selbstmordgene in der Transfektion ist, dass die Transfektionssysteme persistieren. Wir müssen derzeit annehmen, dass wenn Sie eine genetische Transfektion vornehmen, dass das sehr instabile Transfektionen sind und die embryonalen Stammzellen diese Suizidgene verlieren werden. Und wir haben derzeit bei keiner einzigen Tumorerkrankung Evidenz dafür, dass wir durch eine Gentherapie erfolgreich einen Tumor revertieren können. Und so könnten Sie das fortsetzen. Wir haben im Gegensatz zu den Behauptungen nicht für einen einzigen notwendigen Schritt derzeit ein erfolgreiche Tools zur Verfügung. Nun, selbst wenn wir diese genetischen Transfektionsmodelle erfolgreich zur Verfügung hätten, müssen wir bedenken, dass die genetische Transfektion selbst kanzerogen ist. Gentherapieversuche sind bisher ausnahmslos erfolglos geblieben in der Medizin, mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist eine Therapie von Kindern, die einen schweren angeborenen Immundefekt haben, weil ihnen die genetische Information um ein bestimmtes Zytokin fehlt. Und an den hämatopoetischen Stammzellen dieser Kinder kann man durch eine retrovirale Insertion, indem man also ein Virus als Shuttle verwendet, dieses Gen zurückführen und diese Kinder behandeln mit einer teilweisen Minderung der Immundefekte. Es sind sehr wenige Kinder behandelt worden und eines dieser behandelten Kinder hat voriges Jahr eine akute Leukämie entwickelt, was dazu geführt hat zu klären, woher diese akute Leukämie kommt. Und ein internationales Expertenpanel ist zur eindeutigen Konklusion gekommen, dass dies nicht eine spontane Leukämie ist, sondern dass diese Leukämie ausgelöst worden ist durch den Gentransfer als solches. Sie müssen sich vorstellen, dass solche Retroviren in zufälliger Weise in die DNA inserieren. Sie können das nicht steuern, an welcher Stelle das zu transfizierende Gen in die Desoxyribonukleinsäure eingebaut wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Virus an einer Stelle eingebaut wird, wo ein krebserregendes Gen aktiviert werden kann, ist sehr groß. Und genau das ist an dieser Stelle geschehen. Das heißt, dieser kanzerogenetische Prozess ist ein Kennzeichen jeder Form eines retroviralen Gentransferes. Nun, neben der Kanzerogenizität embryonaler Stammzellen, die häufig bestritten wird, ist der zweite wesentliche Punkt, dass angenommen wird, dass embryonale Stammzellen immunologisch inert sind. Das heißt, dass sie ohne dass diese Stammzellen abgestoßen werden würden, in einen anderen Organismus übertragen können. Und das beruht im Wesentlichen auf Überlegungen, die darauf zurückgehen, dass sie die Blastozyste im Uterus immunologisch inert haben. Dass man auch weiß, dass Zellen des Fetus in die Blutbahn der Mutter übertreten, ohne dort abgestoßen zu werden, und dass sie an solchen fetalen Zellen zum Teil auch eine Diagnostik durchführen können. Und man weiß von Schilddrüsentumoren von Frauen, dass zum Teil XY-positive Tumorzellen enthalten sind, die ganz offensichtlich von männlichen Nachkommen dieser Frauen aus der Schwangerschaft heraus stammen und die nicht abgestoßen werden im Organismus. Das sind die grundsätzlichen Überlegungen. Nun, in Wirklichkeit hat man in den letzten Jahren zeigen können, dass embryonale Stammzelllinien, die angeblich nicht immunogen sind, und das sehen Sie hier dargestellt anhand der Expressionsstärke, der Leuchtstärke nach Färbung von immunologischen Oberflächenantigenen, dass also im Vergleich zu einer Kontrolle solche embryonalen Stammzellen eine massive Expression von immunologischen Oberflächeneigenschaften haben und daher das passieren wird, was logisch ist, nämlich dass es zu einer Abstoßung solcher Zellen kommen wird. Sie können also embryonale Stammzellen nicht so belassen, wie sie sind, auch aus immunologischer Perspektive heraus. Und das bedeutet, dass sie erneut eine starke Modifikation durchführen müssen. Sie müssen diese immunologischen Erkennungsmerkmale wiederum durch eine genetische Modifikation unterdrücken und oder die immunologischen Merkmale des Empfängers durch genetische Manipulation einführen. Bedenken Sie, wie viele Manipulationen Sie bis an diese Stelle bereits brauchen. Wie erwähnt, kanzerogenes Potenzial der Transfektion selbst. Wenn diese Stammzellen dabei immunologisch inert werden, dann werden sie vom eigenen Immunsystem nicht mehr erkannt und sie haben eine lebende Zeitbombe im Hinblick auf eine maligne Entartung. Alle anderen Konsequenzen bedeuten, dass sie erneut all jene Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssen, die von klassischen immunsuppressiven Therapien ausgehen. Kann man diesen Aspekt überwinden durch nukleare Transfertechnologie, also beispielsweise durch therapeutisches Klonieren? Sie entnehmen den Kern einer somatischen Zelle, entkernen eine Eizelle, führen diesen Nukleus einer somatischen Zelle in das Zytoplasma der Eizelle ein. Es entwickelt sich eine Blastozyste, die Sie nicht in den Uterus geben, sondern die Sie in der Kulturschale entwickeln lassen, und die entsprechenden pluripotenten Stammzellen werden unter Anführungszeichen geerntet und entsprechend weiterverwendet. Sie würden also in dieser Situation annehmen, diese somatische Zelle stammt vom Empfänger selbst, sollte das gleiche genetische Programm haben und müsste immunologisch identisch sein mit der Zelle des Patienten. Das ist in Wirklichkeit nicht der Fall, und zwar deswegen nicht, weil alle Zellen in Wirklichkeit auch eine mitochondriale DNA haben, die für mitochondriale Proteine kodiert. Und diese mitochondriale DNA ist ausschließlich mütterlich deriviert, und als Resultat davon bekommen sie eine geringe Zahl immunologischer Oberflächeneigenschaften, die zur Abstoßungsreaktion führen können. Und tatsächlich kann man auch bei Inzuchtstämmen, die genetisch fast vollständig identisch sind, unvorhergesehene Abstoßungsreaktionen beobachten, obwohl diese Tiere scheinbar genetisch identisch sind, weil es zu einer immunologischen Reaktion bei männlichen Nachkommen dieser Inzuchttiere gegen mütterlich derivierte Proteine aus der mitochondrialen DNA kommen kann. Darüber hinaus ist solches reproduktives Klonieren oder besser gesagt therapeutisches Klonieren mit größten Schwierigkeiten verbunden. Sie sehen, wenn man einen solchen nuklearen Kerntransfer macht und sich ansieht, wie im Tierversuch es zum erfolgreichen Austragen von Schwangerschaften kommt, das ist der Prozentsatz der erfolgreichen Schwangerschaften, hier bei einer In-vitro-Fertilisation, hier bei nuklearem Kerntransfer mit embryonalen Stammzellen, Kerntransfer aus einer fetalen Zelle, Kerntransfer aus einer adulten Zelle, dann sehen Sie, dass Sie bei weniger als 5% der erfolgreichen Schwangerschaften landen. Wenn Sie diese Schwangerschaften nun ansehen im Hinblick auf die Frage, wie gesund a. die Schwangere selbst ist und b. wie die perinatale Mortalität und postnatale Entwicklung ist, dann sehen Sie, dass es zu massivsten Veränderungen der Plazenta kommt, dass es aber unabhängig von den plazentaren Veränderungen zu einer massiven Steigerung der perinatalen Mortalität in diesen Tieren kommt und auch schwere Störungen der postnatalen Entwicklung vorhanden sind, wahrscheinlich weil entsprechende Mutationen in den Kernen der somatischen Zellen übertragen werden. Nun, eine der Voraussetzungen, die uns mitgeteilt worden sind in den frühesten Analysen des Potenzials embryonaler Stammzellen, ist die Aussage, dass die existierenden embryonalen Stammzellen suffizient sind für alles das, wofür wir diese embryonalen Stammzellen eines Tages einsetzen wollen. Diese Aussage ist im Wesentlichen gefallen, um die ethische Hürde in der Akzeptanz embryonaler Stammzellen zu überwinden. Wenn Sie das auf Wahrheitsgehalt überprüfen, und das ist hier geschehen, dann sehen Sie, das sind alle embryonalen Stammzellen, die im Moment universitär auf der Welt oder auch kommerziell erhältlich sind. Das ist in Schwarz die gelisteten und in Grün die tatsächlich erhältlichen. Wenn Sie dann zusätzlich testen, wie viele dieser Zellen überhaupt viabel sind, dann ist ein geringster Teil davon viabel. Der nächste Punkt ist, diese Zellen sind mit großer Wahrscheinlichkeit viral infiziert, weil sie auf Mäusefibroblasten gezüchtet sind und sie daher niemals im menschlichen Organismus zum Einsatz kommen könnten. Und all das, wovon man behauptet hat, dass es die Entwicklung steuern und vorantreiben wird, nämlich dass die Patentierung dazu führen wird, dass es einen massiven Geldinflux geben wird, der die medizinische Entwicklung vorantreiben wird, hat genau zum Gegenteil geführt. Das Patentrecht führt dazu, dass diese Zellen praktisch nicht zur Verfügung gestellt werden. Also es ist notwendig, alle diese Aussagen mit extremer Kritik zu betrachten. Eine wichtige Aussage, der Herr Weismann ist einer der Protagonisten embryonaler Stammzelltherapie, und da sollte man sich vor Augen halten, was er im New England Journal of Medicine Artikel sagt. Aus all diesen Gründen, die er anführt, ist es so gut wie sicher, dass embryonale Stammzellen, die aus überzähligen Embryonen in Befruchtungskliniken gewonnen werden, niemals geeignet sein werden, um Krankheitsprozesse aufzuklären oder in spezifischen Konstellationen zum Einsatz zu kommen, sondern dass für diese Prozesse gezielt hergestellte und gezielt manipulierte embryonale Stammzellen notwendig sind. Das heißt, die Zeugung von Embryonen zum Zwecke der Forschung erforderlich ist, die im Moment mehrheitlich abgelehnt wird. Und ich komme damit zurück zur Frage, sind adulte Stammzellen eine Alternative zu embryonalen Stammzellen? Rein aus pragmatischer Perspektive heraus. Nun, was Sie hier dargestellt sehen, ist die hämatopoietische Stammzelle des Knochenmarks und in den letzten Jahren gewonnene Erkenntnis, wie unglaublich plastisch, wie unerwartet plastisch diese Stammzellen sind, dass sie ausdifferenzieren können zu Nervenzellen, zu Leberzellen, zu Nierenzellen, zu Herzzellen und so weiter. Aber auch umgekehrt, dass eine Nervenzelle zu einer Knochenmarkszelle werden kann. Also eine vollkommen unerwartete Plastizität, die einen hochgradig erstaunen lässt. Ich möchte hierauf nicht im Detail eingehen, sondern Ihnen nur Folgendes sagen. Welche Aspekte des hohen Potenzials adulter Stammzellen haben bisher dazu geführt, dass tatsächlich Transdifferenzierung von blutbildenden Stammzellen über die Blutbildung hinaus zu einer klinischen Anwendung führen könnte, das heißt zu einem Organersatz führen könnte. Hier gezeigt anhand des Beispiels Umwandlung von Stammzellen des Blutes in Muskelzellen des Herzens. Und was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass man durch das Einspritzen von Stammzellen aus dem Knochenmark oder aus dem peripheren Blut oder auch nur durch die Mobilisierung von Stammzellen aus dem Knochenmark in die Blutbahn einen Teil der Herzgefäße und einen Teil der Herzmuskulatur, die bei einem Herzinfarkt zugrunde gehen, ersetzen kann. Und tatsächlich ist das auch verbunden, und das ist wichtig, mit einer Verbesserung der Funktion des zuvor zugrunde gegangenen Gewebes. Es gibt also Ansatz dafür, und das wird in den ersten klinischen Studien auch getestet, dass man mit adulten Stammzellen funktionell relevante Ergebnisse in der Medizin in der Transdifferenzierung ersetzen kann. Auch hier nur ganz kurz angedeutet, in einem Rattenmodell kann man zeigen, dass solche Progenitorzellen aus dem Knochenmark in der Lage sind, sich in Gefäße der Netzhaut zu differenzieren, was dazu verwendet werden kann, bei degenerativen Erblindungen, die durch Zerstörung dieser Endothelzellen zustande kommt, diese Erblindung zu verhindern. Und man kann umgekehrt diese Endothelzellen, das ist gezeigt, so modifizieren, dass sie in der Lage sind, gefäßhemmende Medikamente vor Ort abzubilden und abzugeben und auf diese Weise etwa den extremen Gefäßüberschuss, der sich beim Diabetes, bei der Zuckerkrankheit in den Netzhautgefäßen bildet und bei dieser Erkrankung zur Erblindung führt, zu verhindern. Und man kann als letztes Beispiel dafür gezeigt etwa neuronale Stammzellen des Gehirns so immunologisch modifizieren, dass sie an den charakteristischen Bahnen des Gehirns über die Tumorzellen hinweg wandern, kontinuierlich diesen Schienen entlang immunstimulierende Medikamente abgeben, die gegen den Tumor gerichtet sind, und es ist in einem entsprechenden Ratten-Gehirntumormodell tatsächlich gezeigt, dass mit solchen modifizierten autologen, adulten neuronalen Stammzellen eine massive Tumorinhibition erfolgen kann. Nun, das scheint alles extrem erfolgversprechend. Die Fairness fordert zu sagen, dass es auch beträchtliche Zweifel daran gibt, ob adulte Stammzellen das alles halten können, wovon ich hier gesprochen habe. Ich möchte das nur an einem Beispiel hier zeigen. Was man entdeckt hat, ist, dass wenn Sie eine neuronale Stammzelle genetisch markieren anhand eines Farbstoffes, die diese neuronale Stammzelle exprimiert, und Sie kokultivieren diese adulte Stammzelle gemeinsam mit einem Myoblasten, dann bekommen Sie eine Muskelzelle. Nun, wenn Sie diesen Myoblasten als Fiederzelle, sozusagen als Ernährungszelle verwendet haben, von dem Sie annehmen, dass er inert ist, dann würden Sie die Konklusion ziehen, dass diese neuronale Stammzelle nun in eine Muskelzelle differenziert ist. In Wirklichkeit hat aber ein Fusionsprozess dieser beiden Zellen stattgefunden, daher extremiert diese Zelle die Farbstoffeigenschaft, mit der Sie die Ursprungszelle markiert haben, aber auch die genetischen Eigenschaften dieses Myoblasten. Und das ist tatsächlich gezeigt, weil solche Stammzellen zum Teil dann tetramer sind, also die doppelte genetische Information haben. Das hat zu einem massiven Zweifel daran geführt, ob adulte Stammzellen wirklich diese Differenzierungskapazität besitzen. Und eine der kritischsten Untersuchungen zu diesem Thema ist hier gezeigt. Hier ist der Versuch gemacht, in mehreren Schritten von Reinigungen eine einzige Stammzelle als Ausgangspunkt für einen solchen Transfer zu verwenden, sie genetisch zu markieren, sie dann in ein entsprechendes, als hämatopoietische Stammzelle, in eine knochenmarkstransplantierte Maus zu transplantieren und nun festzustellen, innerhalb welcher Organe dieser Maus aus diesen markierten Knochenmarkstammzellen abgeleitete Zellen entstehen. Und was Sie hier sehen, ist die Anzahl der untersuchten Zellen in den verschiedenen Geweben, Gehirn, Leber etc. Und Sie sehen, dass unter 13 Millionen untersuchten Gehirnzellen eine einzige dieser Zellen tatsächlich aus der so markierten adulten Stammzelle abgeleitet war. Das hat dazu geführt, dass es zu einer Neudefinition der Eigenschaften gekommen ist, die notwendig sind, damit man auf die genannte Plastizität, auf das breite Differenzierungspotenzial adulter Stammzellen auch wirklich schließen kann. Das heißt, diese Zellen müssen adäquat identifiziert sein, sie müssen alle genetischen Ereignisse ableiten können von einer einzigen markierten adulten Stammzelle. Zweitens, es darf nicht die Konklusion darauf beruhen, dass Sie an einer Stammzelle eine immunologische Eigenschaft oder ein einziges Protein zur Expression bringen, das für einen Linienwechsel spricht, also ein sogenanntes Linienuntreue-Ereignis, sondern es muss eine funktionelle Eigenschaft nachgewiesen werden, die etwa eine Muskelzelle dazu bringt, zu schlagen, eine neuronale Zelle dazu bringt, elektrische Reize weiterzuleiten. Es genügt nicht nur, ein neuronales Antigen zu exprimieren. Und der dritte wesentliche Punkt ist, es darf nicht eine einzelne Population sein, wenige Zellen, die damit in einem anderen Organ hergestellt werden als Artefakt, sondern es muss eine kritische, robuste Population, die zur Funktion dieses Organs beiträgt, entstehen. Und wenn man diese Kriterien anwendet, dann ist derzeit eine vollständige Neudefinition erforderlich, weil so gut wie keine der bisherigen Studien zu adulten Stammzellen auf dieser Evidenzebene beweisend ist. Zwei Ausnahmen dazu gibt es, die sozusagen die adulten Stammzellen im Rennen halten. Das ist auf der einen Seite eine genetische Erkrankung, bei der aufgrund eines Enzymdefektes ein vollständiges Leberversagen entsteht, an dem diese Tiere zugrunde gehen. Und wenn man hier eine hämatopoietische Stammzelle spritzt, die zuvor genetisch markiert ist, das sehen Sie hier an der Schwarzfärbung dieser Leberherde, dann sehen Sie, dass große Herde in dieser Leber entstehen, die eindeutig knochenmarksderiviert sind. Und tatsächlich kann dieser letale Enzymdefekt vollständig aufgehoben werden und ein wesentlicher Teil der Tiere entsprechend überleben. Das ist ein sehr robustes Evidenzsignal. Wichtigstes Beispiel, das im Moment für die Potenz der adulten Stammzellen spricht, ist die aus dem Knochenmark gezüchtete multipotente adulte Progenitor-Zellpopulation. Und wenn man diese Population sieht, das ist eine Population, die über 30 Zellkulturen aus dem Knochenmark in vitro gezüchtet wird und dann wechselt die Population innerhalb dieser Petrischale und wenn Sie die entstehenden Stammzellen nun zurückspritzen in eine entsprechende zuvor transplantierte oder zuvor myeloablatierte Maus und nun die verschiedenen Organe des Organismus dieser Maus untersuchen, dann können Sie feststellen, diese Stammzellen tragen bei zur Hirnrindenentwicklung, zur Hippocampusentwicklung, zur Leberentwicklung, hier diese großen Areale, zur Entwicklung der intestinalen Darmschleimhautzellen, zu den Alveolarzellen der Lunge und natürlich zur Knochenmarksentwicklung, also eine sehr, sehr breite Partizipation. Diese Population ist also im Moment mit Sicherheit vielversprechend. Ein weiterer Aspekt, den wir allerdings für jede Form einer Stammzelltherapie berücksichtigen müssen, adulte ebenso wie embryonale Stammzellen, ist die Tatsache, dass wir immer von einem Zellersatz sprechen. Das Problem bei vielen Erkrankungen ist aber nicht, nicht so sehr, dass Zellen krank sind, sondern dass die sogenannten Nischen, in denen diese Zellen wachsen, krank sind. Das will ich Ihnen hier versucht darzustellen. Stammzellen, das sind diese Zellen hier, die sich einerseits selbst erneuern und auf der anderen Seite ausdifferenzierende Gewebszellen, brauchen für diese Funktion spezialisierte Zellen. Diese Zellen, etwa Fibroblasten, sind sogenannte Nischenzellen. Nur wenn diese Zellen zur Verfügung stehen, können Stammzellen Stammzelleigenschaften haben. Nun haben Sie viele Konstellationen, wo die Nische krank ist und nicht nur die Parenchymzellen krank sind. Und ein typisches Beispiel dafür ist der Morbus Parkinson. Und was ich Ihnen hier zeige, sind die Ergebnisse eines randomisierten Versuches, bei dem in diesem Fall fetale Stammzellen aus abgetriebenen Embryonen in einer prospektiv randomisierten Studie schwerkranken Parkinson-Patienten in das Gehirn gespritzt wurden. Und in der alternativen Kontrollgruppe eine Scheinchirurgie durchgeführt wurde, bei der die Schädelkalotte aufgesägt wurde und keine Inokulation von fetalen Stammzellen durchgeführt wurde. Diese Studie wurde doppelblind durchgeführt. Die Patienten wussten nicht, ob sie Stammzellen bekommen haben oder nicht. Und auch die behandelten Neurologen wussten nicht, ob Stammzellen inokuliert wurden oder nicht. Das Ergebnis sieht so aus, dass es für junge Patienten möglicherweise einen schwachen Benefit für die Verbesserung der Parkinson-Therapie gibt. Man kann zeigen, dass diese embryonalen Stammzellen tatsächlich, das ist eine sogenannte PET-Untersuchung, die den Glukosestoffwechsel im Gehirn untersucht, und Sie können hier die Situation vorher zeigen, also die Stoffwechselaktivität in der Substantia nigra, wo die Zellen fehlen, die beim Morbus Parkinson relevant werden, und die Situation danach, und Sie sehen sehr viel mehr Stoffwechselaktivität danach. Das wäre für die Protagonisten erfreulich, dann, wenn das Ausmaß des Anwachsens dieser embryonalen Stammzellen mit dem klinischen Erfolg korrelieren würde, und das ist nicht der Fall. Tatsächlich, nicht erbringbar.